Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und wie geht's dir?
Ach, an diesem Montag herrlich.
Herrlich?
Herrlich geht's herrlich. Mir.
Herrlich, bei Temperaturabfall auf 7 Grad.
Ja, aber die Sonne scheint.
Ja, das stimmt allerdings.
Die Bäume sind noch belaubt. Nee, mir geht's ganz gut. Ich bin froh, dass jetzt Montag ist. Man mag es kaum glauben, aber ich finde diese Tage vor dem 30.09. immer extrem stressig. Das sagt jetzt vielleicht vielen nichts, dieses Datum, aber ich glaube, für so alle Leute, die mit Literatur in Leipzig zu tun haben, ist es ein Riesenthema, weil das ist immer das Fristende für die Projektanträge bei der Stadt Leipzig. Hm. Und ich habe in diesem Jahr, glaube ich, 4 Projektanträge gestellt insgesamt, manchmal nur als Beteiligte, manchmal als verantwortliche Projektleiterin, und das ist einfach wirklich Stress pur. Und egal, ob du denkst, ich fange früher an, es läuft trotzdem alles auf dieses eine Datum hin, und dann rechnet man noch alle Kostenfinanzierungspläne durch, und das ist einfach…
Es ist auch so extrem unkünstlerisch und unliteratisch und unirgendwas, diese Anträge zu machen, ne?
Ja, und es ist an sich ganz cool, finde ich, weil man irgendwie schon nicht so blauäugig in so eine Sache reinstartet, sondern quasi selbst mal durchrechnet und durchplant, wie man das umsetzen kann. Das finde ich an sich ganz gut. Ich mache auch gerne Pläne. Nur häuft sich das dann, und dann fehlt hier noch was, und da müssen noch Preise recherchiert werden. Teilweise, wenn du das gemeinsam machst, diese Anträge, musst du es dir hin und her schicken, kannst nicht alle Parts selber machen, sondern musst viel abgeben. Und was natürlich auch was Schönes ist, das klang jetzt so, als würde ich immer alles an mich reißen. Aber naja, dementsprechend bin ich froh, heute ist Montag, alles ist getan, und jetzt heißt Daumen drücken.
Und das auf jeden Fall. Und jetzt steigen wir aus den Niederungen der Kulturförderung
wieder auf
in die Kultur und fangen mit unserer ersten Kategorie an.
Im Vulkan. Hart.
Lynn, es gibt eine kleine Sensation, oder es gab eine kleine Sensation, ich glaube vor einer Woche oder so oder vor zwei, stand in der Zeit, dass neue Briefe von Heinrich von Kleist aufgetaucht sind.
Ah, ja.
Und was verbindest du mit dem eigentlich?
Ja, das ist ganz interessant, weil das einer dieser Autoren ist, die ich noch aus der Schule kenne. Und zwar nur aus der Schule, was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, ich müsste das mal wieder machen, mal wieder Kleist lesen.
Kein Seminar im Literaturinstitut mal?
Nicht, dass ich mich erinnere, okay. Aber ich habe ja eben auch nur den Master studiert, weißt du. Und im Bachelor wäre das, glaube ich, eher mir passiert. Ich verbinde auf jeden Fall mit Kleist Mads Mikkelsen als Kohlhaas.
So war das auch gedacht.
Ja. Und tut mir leid, Kleist. Und ja, hier das Erdbeben und so weiter in Chile, von Chile, wie auch immer. Also es ist ein bisschen peinlich, wenn du mich jetzt nach Kleist fragst, ne? Weil einfach nicht so viel übrig geblieben ist, das hat er nicht verdient, und du musst mir jetzt auf die Sprünge helfen.
Also ich verbinde mit ihm vor allem so ein sehr junges Gesicht, also neben den Büchern natürlich, so ein sehr junges Gesicht mit so vom Wind verwehten Haaren in so einem Oberteil, wo der Kragen hochgestellt ist. Ne?
Das ist so ein, das kennt man, dieses Bild.
Das ist so ein Bild von ihm, was sehr bekannt ist. Aber natürlich von den Werken, du hast es schon gesagt, also Michael Kohlhaas, der Mann, der ja einen Unrecht quasi, dem ein Unrecht widerfährt und der das wieder gut machen will oder der Entschädigung verlangt und dann immer weiter eskaliert, sage ich mal, weil er diese Entschädigung nicht kriegt, bis es völlig unverhältnismäßig ist und er so Feldzüge durch die Lande macht. Da sind lauter Themen drin, die uns auch heute sehr interessieren können. Dann natürlich die Marquise von O, wo es um einen Missbrauch geht und wo es einen der, für alle, die sich dafür interessieren, einen der berühmtesten Gedankenstriche der Literaturgeschichte gibt. Da hatten wir bei Ulrike Dresen ein sehr ausführliches Seminar zu. Und genau das, und dann hat er natürlich auch einige Stücke geschrieben. Wir hatten damals Michael Kohlhaas im Abi. Und berühmt oder berüchtigt ist natürlich auch die Lebenszeit von Kleist, weil er ja sehr früh am Wannsee sich erschossen hat mit seiner krebskranken Freundin, Frau Henriette Vogler. Und das ist auch einfach so ein, ja, so ein Fixpunkt der Literaturgeschichte. Und jetzt sind eben aber neue Briefe von ihm aufgetaucht, die eine Seite von ihm beleuchten, die mir tatsächlich so gar nicht bewusst war oder nur ganz am Rande bewusst war. Und zwar ist das passiert in der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums, Ferdinandeum in Innsbruck, so heißt das Ding. Und es sind bislang 5 unbekannte Briefe aufgetaucht. Und diese Briefe richten sich an einen Diplomaten. Und dieser Diplomat hat quasi gegen Napoleon, also als Napoleon ja große Teile Europas besetzt hatte, hat dieser Diplomat, genau, und dieser Diplomat hat halt, wie viele Diplomaten und viele des österreich-ungarischen, von diesen Monarchien, Establishments, haben die halt gegen Napoleon gekämpft und haben halb im Untergrund versucht, das zu unterminieren, diese neue Herrschaft von Napoleon. Und Kleist war wohl ein extrem, also hatte einen extremen Sinn für den deutschen Nationalismus und hat quasi diesem Diplomaten eben Briefe geschrieben und hat in diesem Kampf quasi gegen Napoleon mitgekämpft und hat da auch wirklich Aussagen getätigt, die sich aus heutiger Perspektive mit dem, was danach passiert ist, Nationalsozialismus und so, ziemlich gruselig lesen. Also so einem sehr großen nationalen Eifer irgendwie. Und diese politische Seite wird wohl in diesen Briefen sehr stark betont. Also man liest nochmal, wie Kleist eben dann, der beschreibt dann verschiedene Kämpfe, Schlachten in diesen Briefen. Und was ich ganz interessant fand in der Zeit, war ein Interview dazu mit der Leiterin der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, Anne Fleig, und die wurde gefragt, ob die Briefe denn auch literarisch interessant sind jetzt, ne? Oder ob das dann einfach diese Informationen über Kleists politische Tätigkeiten da drin sich befinden. Und sie hat gesagt, unbedingt, wenn er von der Schlacht berichtet, hat das theatralische Qualität. Dann sehe ich sein Stück Penthesilea vor mir. Er benutzt in den Briefen dramentechnische Mittel, etwa den Botenbericht und die Mauerschau. Als sollte das, was er fast in Echtzeit aufschreibt, dem Freund wirklich vor Augen stehen. Interessant ist, wie er auf Rache sind. Auch dieses Gefühl kennen wir aus seinen Dramen. Eine weitere Besonderheit dieser 5 Briefe, die dann demnächst irgendwie auch für alle einsichtbar sein sollten. Jetzt haben die erstmal ein paar Journalisten gelesen und dann wurden sie auch, glaube ich, bei irgendeiner Veranstaltung vorgestellt. Aber ich bin mir sicher, die werden in irgendeiner Weise noch publiziert auch. Aber eine weitere Besonderheit ist, dass er über ein Stück schreibt und schreibt, das schicke ich dir bald. Das heißt Don Quixote. Da können wir wieder an Spanien denken und an zur Spanien-Folge. Er hat also offensichtlich diesen Stoff in einem Stück verarbeitet und dieses Stück war bis dahin völlig unbekannt. Das heißt, es könnte sein, dass irgendwo noch ein Don Quixote-Stück von Kleist rumliegt, was eventuell halt auch irgendwann mal entdeckt wird.
Das ist total interessant, weil ich habe mich immer, wenn ich sowas gehört habe, jetzt grundsätzlich Sachen tauchen auf, auch Bilder zum Beispiel, ne, berühmte Malereien oder so. Ich frage mich dann immer, wo sind die denn? Vorher, warum tauchen die dann auf? Warum verschwinden die überhaupt? Und auch bei Auster gibt es ein verschwundenes Drehbuch, das verschwundene erste Drehbuch von Paul Auster. Und da kommen wir nachher noch drauf.
Ja, das ist
da
echt
merkt man nämlich, wie sowas verschwinden kann. Das hat nämlich auch was mit der Zeit zu tun und wie Manuskripte und Drehbücher und Schriftstücke entstehen und verwahrt werden. Da werden wir später noch drüber sprechen. Das ist ganz interessant.
Total. Und genau, also da so viel zu den Briefen von Kleist. Ich würde die sehr gerne lesen, wenn sie dann irgendwann rauskommen. Und es ist natürlich schon, also Kleist gehört einfach wirklich zu den bedeutendsten Schriftstellern und Schriftstellerinnen der deutschen Sprache. Deswegen ist sowas natürlich gerade für Historiker oder Leute, die sich mit seinem Leben beschäftigen, einfach so ein Puzzlestein, was man so unverhofft findet und was dann einem nochmal helfen kann, bestimmte Aspekte eben besser zu verstehen, ne? Ein Puzzlestein oder eine Autorin, die jetzt veröffentlicht hat und die überhaupt noch, wo nichts verloren ist bisher, ist Sally Rooney. Die hat ihren neuen Roman Intermezzo veröffentlicht und Lynn Sally Rooney ist ja so ein bisschen so ein Shootingstar in der Literaturszene, das kann man, glaube ich, schon so sagen, ne? Ich habe das, Ja, aber mir ist sie damals begegnet, weil ich in der Süddeutschen Zeitung ein ziemlich langes Porträt gelesen habe. Mhm. Und das zu einer Schriftstellerin, die zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Buch in Deutschland veröffentlicht hatte, wo aber irgendwie es schon hieß, ja, und die New York Times sagt das über sie und der Guardian sagt das und irgendwie alle sind völlig aus dem Häuschen und sowas ist natürlich so ein Hype, der dann irgendwie neugierig macht. Und dann fand ich ihr erstes Buch, also das erste, was in Deutschland veröffentlicht wurde, Gespräche mit Freunden, auch ziemlich gut. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Und dann kamen normale Menschen, also Normal People. Hm. Ich finde diese Übersetzung, diese wortgetreue Übersetzung in dem Fall nicht so gelungen. Normale Menschen klingt irgendwie als deutscher Buchtitel ein bisschen komisch. Das mochte ich dann sehr. Und jetzt ist halt ihr vierter Roman erschienen. Aber was sagt sie dir?
Hast du gar da nichts. Es ist gelesen? Immer so ein Phänomen, dass ich so gar nichts von diesen von diesen gelobten Büchern mitbekomme. Also oft nicht. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt in mir unbewusst so diesen Gedanken, na gut, da werden dann alle, das werden jetzt alle lesen und darüber schreiben und dann kann ich immer noch überlegen, ob sich das lohnt. Aber ich muss jetzt nicht auch einen ersten Eindruck haben, irgendwie so. Und das war schon damals beim Kreuzer immer so, wenn ich beim Stadtmagazin in Leipzig, wo ich Literaturredaktion gemacht habe, dass ich die Vorschauen angeschaut habe und diese ganzen, groß platzierten Titel, die habe ich meistens dann abgegeben oder einfach gar nicht besprochen, weil ich das irgendwie, also weil ich irgendwie dachte, gut, da die kommen auf jeden Fall vor. Und ich habe mich dann eher so darin gesehen, Sachen zu lesen, die vielleicht nicht so viel vorkommen. Nicht in jedem Fall, aber oft. Und das war immer so ein bisschen so pragmatisch, immer ein pragmatischer Gedanke dahinter, dass ich dachte, ich muss jetzt nicht die vierte Person sein, die sich dazu irgendwie äußert oder dazu eine Meinung hat. Und dann habe ich eben viele solcher Bücher, die eben hochgelobt wurden, nicht gelesen. Und so geht's mir halt auch mit Sally Rooney.
Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, ne? Ich glaube, ich bin ein bisschen mehr im Mainstream drin.
Ja.
Und durch dich kommen aber eben oft diese ganzen Bücher, die sonst so schnell übersehen werden oder die so am Rand stehen, aber nicht unbedingt verdienen, am Rand zu stehen oder so. Und jetzt könnte man ja auch sagen, es ist ja bei Mainstream-Sachen auch bei Weitem nicht so, dass das, was so viel Erfolg hat, unbedingt immer gut ist. Auch Sally Rooneys Bücher, gerade der dritte Roman, hat dann ja sehr durchwachsene Reaktionen erhalten und auch die ersten, da gab es natürlich Leute, die da gesagt haben, das ist doch nichts Gutes. Also warum beschäftigt das jetzt so viele Leute und so? Einer der Gründe ist, dass sie einfach auch sich so ein Publikum ihrer Generation quasi so erschrieben hat. Das passiert ja immer wieder, dass Bücher irgendwie so einen Nerv treffen bei der Generation, über die man schreibt. Und dass es dadurch einfach auch ein Riesenerfolg wird. Ne? Das hat dann manchmal gar nicht so viel mit der Literaturkritik oder so zu tun, heutzutage eh nicht mehr, sondern eher damit, dass es so einen bestimmten Zeitgeist trifft. Und ihr neuestes Buch hat aber, würde ich sagen, fast mit Abstand auch die besten literarischen Kritiken bisher bekommen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es geht um zwei Brüder und wie die versuchen, sich irgendwie, nachdem ihr Vater stirbt, durchs Leben so zurechtzukommen. Der eine ist Schachspieler, der andere Anwalt. Und was ich ganz interessant finde und worauf ich mich auch schon freue beim Lesen, sie erzählt in einem Interview ganz viel Joyce gelesen davor, sie ist ja aus Irland und hat dann der eine Strang ist quasi komplett im Stream of Consciousness dieser berühmten Taktik von ja, Joyce genau. und Ulysses geschrieben und das ist, sage ich mal, für so ein in Anführungszeichen Mainstream-Buch durchaus eine Entscheidung, die interessant ist und wo man mal gucken kann, wie gut das dann gelingt, so im Einzelnen, ne? Weil das schon eine eher experimentelle Form ist, Stream of Consciousness, so dem Leser einfach so die Gedanken der Figur einfach so hinzuhauen auf der Länge und das Buch ist, glaube ich, 400 Seiten oder sowas dick. Also genau, Intermezzo ist erschienen und wird auch so viele Leser finden sicherlich, aber ich bin mal gespannt. Und werde dir dann berichten.
Das ist gut. Und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, dass ich total dankbar bin für die Literaturkritik. Die bekommt ja immer weniger Raum leider, aber ich finde es eben aus genau diesen Gründen, die wir gerade besprochen haben, so unglaublich wichtig. Denn wenn man eine Weile liest und auch eine Weile Literaturkritik liest und so ein bisschen eine Ahnung hat, mit welchen, also worauf bestimmte KritikerInnen Wert legen bei Büchern, dann finde ich, ist das Beste, um zu entscheiden, was man lesen möchte, wenn man Zeit zum Lesen hat und privat irgendwie Lust hat, Zeit ins Lesen zu stecken. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das ganz oft eben bei Büchern, die schon älter sind, die viel gelesen worden sind, dass ich mir nicht sicher bin, ist das was für mich und dann und vielleicht auch keine Lust habe, mich dahingehend überraschen zu lassen. Und dann schaue ich zum Beispiel bei perlentaucher.de und sehe dann diese Exzerpte dieser ganzen Rezensionen gesammelt und weiß zum Beispiel auch, wenn Leute, wenn bestimmte Leute was kritisieren an einem Buch, dann stört mich das weniger, weil ich vielleicht weiß, dass mir das gar nicht so wichtig ist. Während andere Leute bestimmte Sachen gut finden, wo ich sage, boah, nee, sowas interessiert mich aber gar nicht. Wenn das in dem Buch passiert, dann kann es gut sein, dann will ich es aber trotzdem nicht lesen. Und deswegen ist Literaturkritik quasi etwas, was man sehr gut für sich nutzbar machen kann. Man muss genau wissen, worauf man Wert legt. Also einfach nur zu gucken, ob das jemandem gefallen hat, nützt, finde ich, herzlich wenig. Weil einfach auch die Maßstäbe natürlich unterschiedlich sind in der Literaturkritik, auch wenn immer gesagt wird, es sind objektive Mittel. Aber natürlich sind alle KritikerInnen total unterschiedlich im Fokus und in dem, was sie bewerten. Insofern, finde ich das immer eine sehr, sehr schöne Sache, um sich zu orientieren.
Da stimme ich dir zu. Und mir geht es auch so, dass ich irgendwie die Literaturkritik als was, ja, also ich glaube, der Kontext ist schon auch wichtig für ein Buch. Also stell dir mal vor, man wüsste nichts über die Bücher, die im Buchladen stehen und man würde da so reingehen und da würde auch nichts hinten drauf stehen oder so. Also es wird ja viel auch so ein bisschen darüber dann mit der Stirn gerunzelt oder so und dann wird so gesagt, oh ja, dann steht da halt so ein kleiner Werbetext vor und diese sogenannten Blurbs und alles, aber es braucht das irgendwie auch, es braucht auch irgendwie ein Cover, es muss mir auch irgendjemand erklären, dass das ein Text ist, auf den ich Lust haben soll, braucht auch diese Einladung in den Text rein, wenn da einfach nur ein Text nach dem anderen stehen würde und man könnte so ganz objektiv einfach rausgreifen und entscheiden, irgendwie finde ich, das gehört so ein bisschen dazu und deswegen verfalle ich manchmal auch dem einen oder anderen Hype, weil ich einfach dann so, dann gibt's diese fantastischen Autorenfotos, Autorinnenfotos irgendwo in irgendwelchen Landschaften, dann gibt's irgendwie ein langes Interview mit allen möglichen Referenzen von Leuten, die einen irgendwie interessiert, dann gibt's eine nachdenkliche, gute Rezension und irgendwie denkt man so langsam, okay, man merkt, wie so eine Aufregung entsteht und das finde ich ist auch was Schönes.
Das ist was total Schönes, auch in einen Buchladen zu gehen. Und sich so ein bisschen verführen zu lassen, weißt du, was ich meine, von so gut gemachten Covern und gut geschriebenen Klappentexten. Ich habe dann mittlerweile den Trick, weil ich da auch total anfällig dafür bin, deswegen gehe ich auch total selten wirklich, wenn ich nur mal gucken will in den Buchladen, weil ich dann einfach komplett durchdrehe. Aber was mir oft hilft, ist, wenn es dann doch mal passiert, dass ich die erste Seite noch lese.
Ja, ja.
Weil ich finde, da merkt man dann ziemlich schnell,
ob das Cover, das aufbaut auf das Cover, auf das Tolle oder nicht.
Ja, und ich meine, klar, ne, man darf jetzt ein Buch nicht nach der ersten Seite bewerten, aber das hilft mir manchmal, wenn ich so euphorisiert bin von so einem gut gestalteten Buch, dann doch trotzdem wieder ein bisschen rationaler daran zu gehen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde ja, die schönste Vorfreude, die ich kenne, ist, wenn man sich ein Buch kauft, man weiß gar nichts über Autor oder Autorin, man hat noch nie was gelesen und es ist einfach nur so eine riesige Erwartung und man kribbelt quasi so vor Vorfreude, weil es ja das Buch deines Lebens sein könnte.
Okay, da unterscheiden wir uns. Bei mir ist es echt so, ich habe so noch nie ein Buch gekauft, irgendwie gefühlt. Krass. Mhm. Ich kaufe die Bücher immer nur mit dem Kontext, ich warte dann auch schon, ich weiß schon, die erscheinen dann und dann, ne? Aber kommen wir zurück zu Auster jetzt, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist ein guter Punkt.
Die helle Kammer. So, Josef. Wir gehen wieder zurück zu Auster. Wir hatten damit geendet, dass er von einem sehr extrovertierten Kind zu einem doch sehr schüchternen jungen Mann geworden ist, einem Jugendlichen, wobei er selbst ja sagt, wie war das mit 12 hat er so gemerkt, dass er erwachsen wird. Und wir springen jetzt wieder rein in sein Leben und beginnen zu seinen Studienzeiten. Wir werden jetzt mit ihm quasi an der Columbia in New York uns bewegen und so ein bisschen kennenlernen, was ihn da so umgetrieben hat. Er hat sich auch nach Europa begeben. Und es ist ganz schön, weil er einen Bericht aus dem Innern über sich schreibt. Und das schließt ganz gut an das, wo wir letzte Woche geendet haben. Er schreibt, in mir ist eine furchtbare Schüchternheit, die mich selbst in den simpelsten gesellschaftlichen Situationen lähmt. Eine Abneigung zu sprechen, eine Befangenheit, die meine Einsamkeit noch steigert. Und uns interessiert natürlich, wie jemand so stilles dann so viele Worte findet Wobei es natürlich auch klar ist, dass das Schreiben vielleicht leichter ist als das Sprechen, wenn einem das Sprechen so schwer fällt wie Auster in diesem Moment. Ganz wichtig ist natürlich, dass er hier in Bericht aus dem Inneren wieder versucht, über sich zu schreiben, sich seiner selbst habhaft zu werden in gewisser Weise. Man muss dazu sagen, zwischen seinem 18. und seinem 30. Lebensjahr ist Paul Auster wahnsinnig viel umgezogen. Das lag auch daran, dass seine Mutter super oft umgezogen ist. Sie hat immer Häuser gekauft, renoviert und dann weiterverkauft. Und im Zuge dieser Arbeiten sind ganz viele Spuren seines frühen Lebens verloren gegangen, also seiner Kindheit und Jugend. Und mir scheint das ganz einleuchtend, dass jemand, der sich so wenig erinnert und so wenig Erinnerungsmaterial hat, auch daher anfängt zu schreiben oder so ein Projekt eben wie Bericht aus dem Inneren und Winterjournal beginnt. Und an alle, die jetzt erst bei Auster einschalten, macht es wahrscheinlich Sinn, die letzte Folge doch nochmal zuerst zu hören, weil wir da über diese beiden Bücher auch anfangen zu sprechen. Ich habe noch ein kleines Zitat mitgebracht, weil wir uns heute ganz nah am Buch bewegen. Er schreibt nämlich über diese Zeit, in der diese Spuren ausgelöscht worden sind. Heute wünschst du, du hättest damals Tagebuch geführt, fortlaufend deine Gedanken aufgezeichnet, deine Bewegungen durch die Welt, deine Gespräche mit anderen, deine Reaktionen auf Filme, Bücher und Gemälde, deine Bemerkungen über Menschen und Orte, die du kennengelernt hast. Aber du hast es dir nie zur Gewohnheit werden lassen, über dich selbst zu schreiben. Mit 18 hast du versucht, ein Tagebuch anzufangen, aber schon nach 2 Tagen wieder aufgehört. Dir war nicht wohl dabei, weil dir der Zweck nicht einleuchtete. Bis dahin hattest du das Schreiben als eine Geste betrachtet, die sich von innen nach außen bewegt, als den Versuch, einem anderen die Hand zu geben. Und ja, ihm war das dann eben suspekt, etwas zu schreiben, wo er sich gewissermaßen selbst die Hand gibt. Und das macht er dann eben, dieses Buch hier ist 2013 erschienen, sehr, sehr viel später. Ich habe mich gefragt in dem Moment, weil ich das so arg nachvollziehen konnte, was er hier macht, ob dir das auch so geht. Also ich habe immer viel Tagebuch geschrieben, aber aus dem gleichen Grund, warum Auster das quasi nicht gemacht hat im Umkehrschluss. Also ich mochte diese Vorstellung, mir selbst die Hand zu reichen. Und ich hatte auch eine super peinliche Sache, die ich dir jetzt hier beichte. Ich hatte sogar mal ein Tagebuch, da haben in der Mitte Seiten gefehlt und die waren dann so lose hinten dran. Und dann habe ich da so ein Vermerk dran gemacht für Leute, die das später lesen, wo es jetzt weitergeht.
Die Nachwelt.
In welcher Reihenfolge. Und das erschien mir damals, das war vielleicht so mit 20 oder so, so komplett natürlich, weil ich so dachte, na Logo wird das irgendwann jemand lesen. Und irgendwann wurde mir das so peinlich, diese Geste im Nachhinein, dass ich genau dieses Tagebuch auch einfach irgendwie, glaube ich, also es ist nicht mehr da. Ich glaube, es war mir zu peinlich, ich erinnere mich nicht so gut. Weiß nur noch, dass ich irgendwann ein großes Unbehagen verspürt habe. Nichtsdestotrotz habe ich eben immer viel im Alltag notiert und merke auch, wie ich versuche, viele Erinnerungen, die aufkommen in mir an die Kindheit und an das Frühere, so zu katalogisieren und aufzuschreiben. Auster hat damit nun wesentlich später angefangen als mit 30, aber wie geht's dir denn? Machst du sowas auch?
Inzwischen, ja. Inzwischen führe ich Tagebuch, weil ich irgendwie so denke, also so, ich glaube, ich habe das kurz vor Tries Geburt angefangen tatsächlich und ich finde dieses, eine Chronik zu haben, mhm, irgendwie sehr schön und meine liebsten Tagebücher sind eigentlich, von denen ich bisher kenne, die von Susan Sontag, mhm, weil die hat sowas, also das ist wirklich null pathetisch einfach, ja, also ne, das ist einfach, die hält einfach fest, was ihr an Gedanken durch den Kopf geht, was sie für festhaltenswert erachtet, mhm, und teilweise sind das auch Listen oder sowas und das ist immer so ein bisschen so die Stimme, die ich so im Hinterkopf habe, wenn ich Tagebuch führe. Also es ist, man findet da selten irgendwelche langen emotionalen Ergüsse darüber, wie jetzt mein Tag sich anfühlt, ja, sondern das gibt's nur punktuell irgendwie ein bisschen und ansonsten ist es wirklich so, was ist eigentlich, wie ist das Wetter eigentlich? Was ist gerade so eine Konfliktsituation vielleicht irgendwo? Was habe, ja, ich heute gemacht? Ne? Und das finde ich ist eine sehr, ist auch glaube ich einfach eine sehr gute Übung, wenn man schreibt, oder? Mhm. Also das Beobachten nicht zu vergessen.
Ja, im, ja, Alltag, sich das gewahr werden und bewusst machen. Doch, ich mag das auch sehr daran. Und sammel das und hebe das auf als so eine Chronik und merke eben auch, dass es quasi gar nicht anders geht, als auch sein frühes Leben rückwirkend so ein bisschen zu verschriftlichen, ja, weil man das in der Zeit einfach noch nicht selber macht im Regelfall. Ich habe mein frühestes Tagebuch, da habe ich richtig krakelig in so Druckbuchstaben reingeschrieben und da war ich so, also wirklich gerade in der Schule halt irgendwie und da habe ich, das fand ich ganz faszinierend, weil da ist meine Katze gestorben, dann habe ich darüber geschrieben, dass ich ganz traurig bin und dann ich sauer auf meine Schwestern war und so weiter und das ist schon irgendwie auch was Besonderes, gleichwohl ich überhaupt keinen Zugang mehr dazu habe emotional. Also ich sehe das dann und ich finde es irgendwie auch richtig gruselig, dass ich das war. Also das, was man als ich bezeichnet, da kommen wir zu einem riesigen philosophischen Problem, das reiße ich jetzt nicht an, aber wir kommen da bei Oster auch noch drauf. Sehr faszinierend. Auf jeden Fall merken wir jetzt schon mal, dass Oster bei diesem Versuch, seiner selbst als junger Mann habhaft zu werden, irgendwie nicht auf nicht so viel zugreifen kann. Es gibt keine Erinnerungen mehr, er hat nichts aufgeschrieben und dann, ganz interessant, bekommt er von seiner ersten Frau, die er während des Studiums auch kennengelernt hat, auf die kommen wir dann noch kurz zu sprechen, die kommt eben Jahrzehnte später mit einem Bündel Briefe auf ihn zu. Also tausende von Seiten, es ist sehr, sehr viel Material, die er ihr geschrieben hat in dieser Studienzeit, weil die auch ganz lange nicht zusammengelebt haben, sehr getrennt waren, sich nicht sehen konnten. Und diese Briefe nimmt er jetzt als Material, um sich seiner Zeit zwischen 18 und Mitte 20 anzunähern, liest die, zitiert die teilweise wörtlich. Es ist eine ganz, ganz spannende Sache, dass er ihre Briefe überhaupt nicht nimmt. Da wahrt er das Persönlichkeitsrecht, aber sich selbst, außer, ich sage jetzt mal so emotionale Sachen, das sagt er auch, also jetzt diese Liebesbeziehung betreffende Sachen, wenn das irgendwie zu privat war, hat er das auch, glaube ich, so ein bisschen übergangen und versucht wirklich eher, sich selbst in den Fokus zu stellen und diese Zeit genau zu dokumentieren. Und er sagt, zwischen 19 und 22, diese Briefe interessieren ihn besonders, weil ab dem 23. Lebensjahr, sagt er, ist sein Stil nahezu identisch mit dem Stil des Paul Auster, den wir als Schriftsteller kennen. Was ich auch eine ganz interessante Beobachtung finde. Wie er selber so merkt, jetzt bin ich in meinem Schreiben angekommen, dass sich das danach so festmachen lässt. Ja, und da schreibt er eben das, was ich auch jetzt in Bezug auf diese frühen Tagebücher gerade formulieren wollte. Er sagt wörtlich, der Kontakt zu ihm war abgerissen und mit ihm meint er sein früheres Ich. Das ist für ihn ein Fremder. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil es ja diesen Impuls in der Literatur auch gibt, sich in die fremde Person reinzudenken. Aber sich in die fremde Person, die man selbst mal gewesen ist, reinzudenken, ist also schon auch ein Wahnsinnsunterfangen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen einfach.
Ja, total. Ich glaube, es gibt so eine, die Kindheit ist irgendwie dann für die meisten Menschen, glaube ich, oder zumindest geht es mir auch so, wie so abgerissen irgendwann. Ne? Und das, was du auch geschildert hast, da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu diesem Tagebuch. Und dass man das liest und eigentlich war man es ja selber und das ist ja sogar eine emotionale Erfahrung, die man selber gemacht hat und trotzdem guckt man wie von außen drauf und denkt sich, wer war dieses Kind?
Genau, wer war dieser Mensch, der jetzt ich ist? Gehen wir mal wieder so ein bisschen zu den Fakten zurück. Er lernt also seine Frau kennen und das ist ganz schön, wie er das zusammenfasst. Er sagt jetzt eben über diese Briefe, tausende Worte, alle an dieselbe Person gerichtet, die junge Frau, die schließlich deine erste Ehefrau wurde. Ihr habt euch im Frühjahr 1966 kennengelernt. Sie studierte im ersten Semester am Barnard College, du an der Columbia. Ihr kamt aus zwei von Grund auf verschiedenen Welten. Ein dunkelhaariger Jude aus New Jersey, der eine staatliche Schule besucht hatte, und eine wohlhabende blonde Protestantin aus Northampton, Massachusetts, die mit 10 oder 11 nach New York gezogen war und Stipendien von den besten Privatschulen erhalten hatte. Ja, so fasst er das zusammen. Das wird eine On-Off-Beziehung sein, mit vielen Ups und Downs und vielen räumlichen Trennungen. Sie teilweise in London, er in New York, er in Paris, sie in New York oder in London. Also es ist immer ziemlich auf Entfernung und gleichzeitig total spannend, dass im Prinzip trotzdem deren Kontakt jetzt die Basis dessen ist, was seine Identität bedeutet, ne? So im Nachhinein, um sich da dem zu nähern. Ja, er ist nach New York gegangen, weil er diese Stadt eben wahnsinnig faszinierend findet und hat dort Literatur studiert. Da gibt es auch ganz interessante kleine Szenen wieder, die wir schon im anderen Buch im Winterjournal hatten, wenn es um den Milchwagen geht, der von Pferden gezogen wird, also so kleine Zeitstempel. Hier zum Beispiel schreibt er, die Seminargruppe war klein, alle rauchten wie die Schlote und schnippten die Asche auf den Fußboden. Die von Fletcher geleiteten Diskussionen waren ebenso lebhaft wie provozierend und danach war dein Leben nicht mehr wie vorher. Und er regt sich da aber auch schon auf über die öden Stunden einsamen Brütens, über die Hässlichkeit des Wohnheims, die institutionelle Kälte der Universitätsverwaltung. Also Sachen, viele Sachen, an die man so total gut anschließen kann, auch heute noch, wenn ich an mein eigenes Studium denke, und viele Sachen, die einfach wirklich
nicht
aus
mehr
einer
so
anderen
sind.
Zeit sind. Ja. Genau. Er hat dann ziemlich viel nebenbei gearbeitet, hat viel gejobbt, hat das auch verarbeitet in einem Buch von der Hand in den Mund, wo er auch viele so Sachen verarbeitet hat, die so Scheiterungsprozesse verbildlichen. Also ne, dieser typische Werdegang auch, wie Fuß fassen, wie geht man über in so einen Arbeitsbereich wie den Kulturbetrieb, den Literaturbetrieb, wo man irgendwie auch nicht einfach nach der Uni irgendwo im Regelfall angestellt ist oder plötzlich als freier Autor leben kann.
Und da kommt er halt auch wieder, da kommen wir auch wieder auf seine Herkunft zurück. Er hatte halt nicht von zu Hause, sage ich mal, das kulturelle Kapital, um jetzt einfach da so reinzurutschen und irgendwie einen Freund des Vaters, der ihm dann beim Verlag was aufgemacht hat, sondern er hatte zwar dieses Studium, aber er hatte wirklich nicht so wirklich eine Ahnung, wie er da jetzt reinkommt, wie er einen Verlag kriegt und so weiter.
Ja, richtig. Es ist auch ganz spannend in diesen Briefen, der Grundton ist grundsätzlich von einer Verzweiflung und einer Melancholie geprägt. Wir werden da auch nochmal genauer drauf eingehen, weil das zunimmt. Er schreibt auch immer sowas wie, ohne die Liebe bin ich verloren. Also er sehnt sich auch stark nach dieser Frau, die wohl ihm gegenüber nicht so euphorisch gewesen ist. Er war sich oft nicht sicher, ob sie ihn liebt oder genauso liebt wie er sie. Er hat sich da stark an sie rangehangen und deswegen eben auch immer sehr viel geschrieben. Ich glaube, die Menge, die da zurückkam, war nicht so ausführlich. Zumindest gehen viele Briefe auch los mit, du hast mir jetzt noch nicht geantwortet, aber ich schreibe dir jetzt trotzdem schon mal. Aber es ist auch ganz interessant, weil es teilweise wirklich auch humoristisch ist. Es gibt zum Beispiel einen Brief, wo er da von einer Wanderung auf einen Berg erzählt und dann steigt er den Berg hinab und er schreibt, da kam ja auf einmal gewissermaßen wie ein Blitz die Erkenntnis des einzig wahren Komischen auf der Welt. Womit nicht gesagt sein soll, dass viele Dinge nicht komisch sind. Aber sie sind nicht rein komisch, weil sie ihre tragische Seite haben. Aber das hier ist unfehlbar immer komisch. Der Furz. Von mir aus kannst du lachen, aber das spricht nur für meine Behauptung. Ja, ein Furz ist immer komisch und kann auf keine Weise ernst genommen werden, die köstlichste aller menschlichen Schwächen. Ich liebe diese Stelle auch, weil ich so dachte, jemand wie Paul Auster hätte auch dem Impuls verfallen können, das so ein bisschen zu bereinigen und sich zu denken, wenn ich jetzt über mein Ich schreibe, meine frühen Jahre, ich bin niemand, der, ich schreibe über Liebe und Tod und keine Ahnung, aber
die
doch
Noblen.
Nicht, genau, doch nicht über die den Furz. Und er lässt es drin und ich finde es einfach großartig, weil es diesen Menschen auch nochmal greifbarer macht. Es ist so, dass zu dieser Zeit der Vietnamkrieg tobt. Für Studierende ist es noch mal ein bisschen weniger nah, weil die natürlich erstmal vor der Einberufung irgendwie geschützt sind. Aber natürlich ist das auch nur ein Auf-Zeit-Spiel, weil das Studium einfach endet oder sich die Situation verschärfen könnte. Er merkt eben, dass seine Sinne sich schärfen, dass er ziemlich viel wahrnimmt, er isst wenig, in ihm regt sich einiges, er hat das Gefühl, er greift, so schreibt er das, nach den Wurzeln von etwas sehr Wichtigem, aber er kriegt es halt noch nicht zu greifen. Er ist sehr angefasst, Drogen spielen eine große Rolle, er hat viele StudienkollegInnen und FreundInnen an Drogen verloren tatsächlich und die Kriegsgewalt setzt ihm zu und das fand ich ganz interessant. Denn das hätte ich mir denken können, aber so wie das eben ist, manchmal muss man es lesen, um wirklich zu verstehen. Ich dachte eigentlich immer, na gut, die Leute, die nicht einberufen werden, die sind ja fein raus. Aber dieser Vietnamkrieg hat auch an den Universitäten einfach die Studierenden so krass unter Druck gesetzt und hat so viel in deren Psyche angerichtet. Auch wenn es anderes war, was da angerichtet wurde, als jetzt bei den Leuten, die tatsächlich kämpfen sollten. Das merkt man in diesem Buch auch, das ist in der Hinsicht auch ein Zeitzeugnis, ja, dass man merkt, wie diese Kriegsgewalt in jeden Organismus einfällt, ja, egal wo.
Und es gab dann ja auch viele Proteste an den Universitäten und das ist auch.
Auch in der Columbia, ja.
Auch in der Columbia und das ist auch eine der wenigen Momente, wo Oster auch sich politisch aktiv beteiligt hat, also bei diesen Protesten mitgemacht hat. Sonst hat er dann gesagt, auch im Rückblick auf diese Zeit, die auch übrigens in vielen Büchern wieder auftaucht, diese Proteste, dass er sich da nie so richtig wohlgefühlt hat dabei. Also er hat sich immer wieder zur Lage von Amerika geäußert, auch im Alter, da werden wir auch nochmal zu kommen. Aber er hat trotzdem auch immer darauf bestanden zu sagen, ich bin Schriftsteller und meine Aufgabe ist nicht im Demonstrationszug vorne mitzulaufen. Und das ist irgendwie was, das habe ich damals gemerkt an der Columbia Universität, an diesen, bei diesen Protesten, das ist nicht meins. Ich kann das eigentlich nicht machen. Ja. Und danach hat er das auch eigentlich weitestgehend gelassen.
Ja, und gleichzeitig, trotz dieses Unbehagens, guckt er sehr genau hin, was da eigentlich los ist oder gerade wegen des Unbehagens und schreibt über diese Gewalt, die den Studierenden da entgegengebracht wird. Ja, da gibt es wirklich Ausschreitungen und das ist Wahnsinn. Also in dieser Zeit ist er eben an der Uni und versucht sich dann doch auf sein Studium zu konzentrieren. Und er ist dann, er schreibt dann irgendwie einen Roman, tausende Seiten, der zu nichts führt und scheitert. Und das Spannende ist aber, er schreibt dann darüber, dass in diesem Roman der Keim von drei Romanen angelegt war, die er später tatsächlich geschrieben hat. Also auch eine interessante Sache, dass, dass sozusagen diese abgebrochenen Buchprojekte irgendwie auch Teil der Schreibbiografie sind, dass das keine sinnlosen Sachen sind, sondern wichtige Übungen. Und in
man
dem Moment
sagen, er schreibt sich so ran
ja,
an die Bücher, die dann entstehen.
Und ich glaube, es geht nicht anders, als dass man sich heranschreibt, ja, und verwirft. Und ich glaube, es wird immer mehr geschrieben, als am Ende irgendwie erscheint. Und das muss, glaube ich, auch einfach so sein. Und hier hat das auch so eine schöne, hat das eben im Nachklang in der Rückbetrachtung eine ganz schöne Symbolik. Er geht dann nach Paris, auch zum Studieren, macht ein Auslandssemester gewisserweise, schreibt, hat große Zukunftssorgen, wirkliche Zusammenbrüche. Er ist einfach extrem isoliert und er sitzt da teilweise einfach stundenlang nur in seinem Raum, den er da hat und hat kaum Geld für Essen. Er überlegt dann, das Studium auch abzubrechen und Drehbuchautor zu werden, übersetzt erste Gedichte und ich finde das total interessant, weil seine Situation ist total prekär und es gab so eine kleine Schilderung, die mir total deutlich gemacht hat, was das bedeutet. Ja, er hat gesagt, als er den Brief geschrieben hat, ich muss klein schreiben, weil ich habe kein Papier mehr. Also das muss man sich mal vorstellen. Hat mich irgendwie, diese kleine Stelle hat mich wahnsinnig berührt und er ist dann nach Hause zurückgekehrt tatsächlich, weil eben seine Eltern sich auch Sorgen gemacht haben um seine Zukunft, weil er eben ihnen schrieb, ich breche wahrscheinlich die Uni ab und die sich dachten, ach du große Güte, erstens, was soll das werden und zweitens droht ja dann auch die Einberufung eher. Und dann haben sie gesagt, komm jetzt mal bitte nach Hause, wir müssen uns da unterhalten. Und es war auch ganz lustig, weil sie haben, glaube ich, gesagt, er soll nach Hause kommen und haben ihm ein Rückflugticket gekauft, weil sie meinten, er ist ihnen überlegen in der Form des Briefes. Also sie können ihn im Brief nicht überzeugen, das Studium weiterzuführen. Er muss nach Hause kommen und sie müssen reden dürfen, weil sie schon wussten, er ist rhetorisch einfach sehr stark. Er ist dann zurückgekehrt, ins Zentrum der, Zitat, Nervenzusammenbrüche. Also die Situation hat sich immer weiter zugespitzt, auch bezüglich dieser Kriegssituation. Und dann hat er auch sein erstes Drehbuch geschrieben. Und das war eben die Sache, auf die ich vorhin bei Kleist hinaus wollte. Er hat einfach ein sehr, sehr langes Drehbuch geschrieben. Und dadurch, dass Kopieren einfach unerschwinglich war, gab es meistens von seinen Manuskripten einfach nur eine Version. Klar, wenn du jetzt 10 Gedichte hast, dann kannst du die mal mit einer Hand an einem Nachmittag noch abschreiben. Aber so 100-seitige Manuskripte für irgendwelche Drehbücher oder sowas, das wird dann schon schwerer. Und er hatte dieses Drehbuch dann jemandem geschickt zum Lesen und das einfach nie wieder gesehen. Und das heißt, es kann auch halt noch irgendwo rumliegen, außer die Person hat es weggeschmissen. Natürlich Aber das fand ich so faszinierend und da wurde mir zum ersten Mal klar, ja natürlich gab es deswegen, also sind deswegen am laufenden Band irgendwelche Sachen verschwunden, weil das halt nicht so war, dass man sich, wie du mal über Jenny Erpenbeck erzählt hast, dass man sich sein Manuskript selbst an die eigene E-Mail-Adresse schickt oder irgendein Speichergerät hat.
Die Produktionsbedingungen von Literatur haben sich wirklich extremst gewandelt in unserer Lebenszeit ja letztlich auch. Ne? Das überschneidet sich ja so ein Stück weit. Auster hat noch ganz viel von den alten Produktionsbedingungen mitgekriegt, hat auch bis ans Ende seines Lebens eigentlich immer mit der Schreibmaschine geschrieben und sich geweigert, Computer oder sowas zu benutzen. Ja. Und das ist für uns heute wirklich sehr, sehr unvorstellbar, obwohl es noch gar nicht so lange her ist.
Es ist Wahnsinn und es hat mich auch zum Nachdenken gebracht darüber, wie schnell Texte entstehen heute und ob es nicht manchmal ein Versuch wert ist, nicht nur das eigene Tagebuch mit der Hand zu schreiben, sondern auch literarische Texte langsamer zu schreiben. Ich möchte zum Schluss nochmal den Anfang aufgreifen. Er ist zurück in New York, das Leben ist ungewiss, er hat viel geschrieben, viel gearbeitet, er redet wenig und das fasst sich ganz schön in einem Brief vom 3. Dezember zusammen, den er hier schreibt. Ich lebe allein. Nur selten gehe ich aus dem Haus. Tage vergehen und ich spreche kein Wort. Bin ich gezwungen, etwas zu sagen, ist meine Stimme mir fremd, sie rattert wie eine Maschine. Zur Uni gehe ich nur 5-mal die Woche, sitzen, zuhören, verschwinden, zurück nach Hause. Die Wochenenden, 4 Tage lang, sind am einsamsten. Und wenn ich einmal ausgehe, dann erst nach Mitternacht, um mich zu betrinken oder Lebensmittel einzukaufen. Ich arbeite äußerst fleißig, abgeschottet in meiner Verborgenheit. Der Roman ist ein kolossales Unterfangen. Gedichte geradezu eine Zerstreuung. Filme zeitraubend. Uniarbeit etwas, das zu erledigen ist. Ich weiß nicht, was mich antreibt. Meine Gedanken schärfer, aber verworrener. Oft habe ich das Gefühl, ich werde bald sterben.
Und dass sich das auf Deutsch so gut anhört, verdanken wir Werner Schmitz, der eigentlich so einer der Auster-Übersetzer ist. Ich glaube, er hat eigentlich das meiste übersetzt von ihm. Und noch einen kleinen Nachtrag, wenn wir jetzt dieses Kapitel so ein bisschen abschließen und dann zu seiner Autorenzeit kommen in der nächsten Folge. Diese erste Frau von Paul Auster heißt Lydia Davis und die schreibt sehr, sehr gute Texte auch selber. Sie schreibt vor allem so ganz, ganz kurze Texte. Also es gibt so verschiedene Bände von ihr, die sich wirklich lohnen, auch übersetzt sind ins Deutsche. Und die sind teilweise wirklich nur so eine halbe Seite. Ich erinnere mich noch an einen Text, wo sie, ich glaube, in der Küche steht, wenn mich die Erinnerung nicht trügt, einen Kaffee zubereitet und eine Kuh anguckt. Und das ist einfach so ein Text, aber der ist so unfassbar gut geschrieben. Also wirklich auch eine Empfehlung, auch da sozusagen über so einen Seiten, über so einen Seitenarm dann vielleicht jetzt auch Lydia Davis noch ein bisschen kennenzulernen. Und ansonsten freue ich mich, dass wir dann nächste Woche eben unter anderem über diese 3 Bücher reden, die aus diesem 1000-Seiten-Manuskript hervorgegangen sind.
Was vom Tage übrig blieb.
Heute, Lynn, treffen wir es ganz genau, denn am 30. September, also genau heute, wäre Truman Capote 100 Jahre alt geworden. Der ist nämlich 1924 geboren und am 25. August 1984 gestorben. Und ich habe gedacht, wir machen das einfach mal so. Ich habe einfach mal ein paar Empfehlungen mitgebracht zu Truman Capote. Ne? Und die erste Empfehlung ist auch vor kurzem erst erschienen und das ist ein Buch von Anushka Roshani. Anushka Roshani ist selbst Autorin, war lange Journalistin beim Spiegel unter anderem und ist auch dadurch schon alleine mit Capote sehr eng verbunden, weil sie das komplette Werk von ihm in Deutsch herausgibt beim Kein und Aber Verlag. Also jedes Buch aus dieser Edition ist empfehlenswert, weil wir haben uns vorhin darüber unterhalten, unfassbar schöne Cover. Es macht einfach total Lust, das zu lesen und das sind auch Bücher, wenn du die erste Seite aufschlägst, du willst weiterlesen, das kann ich gleich schon mal sagen.
Das sind die besten.
Und ein Sonderfall an schönem Cover und schöner Gestaltung und tollem Buch in diesem ganzen Capote-Kosmos bei Kein und Aber ist eben das Buch True Boy, mein Sommer mit Truman Capote. Was macht Roshani da? Es gibt bei Truman Capote eine Geschichte, auch wieder ein verloren gegangenes Manuskript. Also hier schließen sich jetzt ganz viele Kreise. Und zwar ist es so, dass Capote am Ende seines Lebens einen Schlüsselroman schrieb über die High Society von New York. Er war da lange Zeit total angesehen, flog immer mit denen rum, vor allem mit den Frauen der ganzen reichen Leute dort, und war mit denen allen befreundet. Und irgendwann schrieb er oder begann er einen Roman, der hieß Erhörte Gebete. Und darin schrieb er alle Geheimnisse, die ihm quasi erzählt hatten aus ihrem Leben, diese High Society Frauen, schrieb er auf. Und
ist das so eine Art hochwertigere Version der Bunte?
Es sind Klatschgeschichten. Ja. Capote liebte ja den Klatsch, aber hochwertig dann schon sehr, sehr hochwertig. Ja. Es ist Literatur, es ist wirklich großartig, aber es gab, erstmal wurde ein Kapitel veröffentlicht, dem Esquire damals. Und dieses Kapitel hat quasi das Tischtuch zerschnitten. Danach wollten diese ganzen Frauen, die wirklich ganz, ganz oben angesiedelt sind in der Gesellschaft von New York, wollten die halt nichts mehr mit ihm zu tun haben und haben dann wirklich ihn auch richtig hart gemieden.
Ja.
Und er war halt dann auch irgendwie so verzweifelt, dass er am Ende sich wirklich mit Tabletten und Alkohol zu Tode getrunken hat quasi. Und in diesen letzten Monaten seines Lebens hat er aber immer wieder, also er hat dann noch ein Kapitel darüber geschrieben und dann gab es irgendwie, hat er immer gesagt allen Freunden, die da noch um ihn waren, so, ich schreibe da dran oder das ist jetzt fertig und sowas. Und die Geschichte endet so, dass er der Freundin Joan Carson, die am Ende seines Lebens bei ihm war, also dass er wirklich gestorben ist, einen Schlüssel gegeben hat und gesagt hat, es gibt einen Safe, da liegt das drin. Er hat aber nicht gesagt, wo der Safe ist. Und man weiß auch nicht, ob das Manuskript da wirklich drin ist oder also ob er es wirklich fertig geschrieben hat oder ob es halt das gibt, was es gibt, nämlich dieses erste veröffentlichte, dann das zweite Kapitel, das dritte Kapitel und dann eben noch so ein paar Gedankennotizen. So. Und Anushka Roshani sagt sich, ich muss das jetzt einfach, nachdem sie sich lange mit Capote beschäftigt hat und so und eben auch diese Werke neu rausgegeben hat, sagt sie sich, ich muss das jetzt einfach rausfinden, ich muss das jetzt wissen, das muss man doch finden.
Ob es
das
diesen Safe gibt.
Und sie glaubt eigentlich dran und sagt, ich finde das irgendwie. Und dann macht sie sich auf die Reise in die USA und trifft quasi die letzten noch lebenden Menschen, die halt mit Capote zu tun hatten. Unter anderem Gerald Clark, das ist der Biograf von Capote. Und dessen Biografie, die habe ich vor ganz vielen Jahren gelesen, die ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, also extrem gut geschrieben. Und der hat eben am Ende seines Lebens mit Capote ganz lange Gespräche geführt. Sie trifft auch Lawrence Krobel, das ist ein Journalisten, der sehr berühmte Interviews geführt hat mit Marlon Brando und anderen und aber eben auch mit Capote. Sie trifft, was eine der berührendsten Begegnungen ist, in so einem kleinen Dorf auf dem Land, quasi die Ziehtochter von Capote. Also es gab so ein Mädchen, die war die Tochter von einem von seinen Liebhabern. Und die kam eines Tages dann zu ihm und sagte so nach dem Motto, ich will irgendwie ein anderes Leben haben, ich will hier in New York was machen. Und dann hat er sie unter seine Fittiche genommen und hat sie bekannt gemacht, weil Capote war einfach extrem gut vernetzt in New York und hat sie eben Fotografen vorgestellt, die dann sie als Model gebucht haben und so weiter. Und diese Frau trifft sie eben auch. Und in diesen Begegnungen, auch den ganz berühmten Lektor, deswegen will ich den kurz erwähnen noch, Gordon Lish, der unter anderem Raymond Carver verlegt hat und herausgegeben hat. Und die trifft sie. Und das sind alles so Figuren, die sind wie so aus der Zeit gefallen, weißt du? Die sind alle schon uralt und sitzen da zwischen ihren ganzen Erinnerungsgegenständen, haben irgendwie alte Fotos und sowas. Und dazu hat man dann immer sie mit dem journalistischen, neugierigen, auch literarischen Blick, die aber auch totaler Fan von Capote einfach ist und immer wieder so seine Anekdoten aus seinem Leben aufgreift und halt diese auch tragische Geschichte von Capotes Leben parallel erzählt zu ihren Recherchen. Und diese Geschichte geht eben ganz kurz zusammengefasst so, dass er eben von seiner Mutter extrem vernachlässigt wurde, die ihn auch teilweise zu den Großeltern abgeschoben hat und er dann immer irgendwie, also er sich wie so seine eigene eine neue Identität irgendwie aufgebaut hat, um die Leere und diesen Schmerzen aus seiner Kindheit eben zu füllen und auch ein bisschen zu entfliehen. Und er hat dann in seinen Romanen immer wieder Figuren geschaffen, vor allem weibliche Figuren, in denen viel von ihm selber steckt. Und das bringt mich zum nächsten Buch, was ich empfehlen möchte. Also Roshani auf jeden Fall eine Riesenempfehlung als Einstieg.
Aber du verrätst auch natürlich jetzt nicht, ob sie den Safe.
Nee, das kann ich nicht verraten.
Boah, das ist aber auch so spannend. Ich hätte jetzt auch gesagt, du darfst es nicht verraten.
Ein super Buch. Nee, das wäre wirklich der dümmste Spoiler. nee, also dieses Buch ist, würde ich sagen.
Das ist ja sonst eigentlich schmerzfrei, ne? Genau, aber
bei sowas nicht. Aber also dieses Buch ist als Einstieg in Capotes Werk super. So. Wenn man dann anfängt, die Capote-Edition quasi zu lesen, dann würde ich sagen, könnte man mit Holly Golightly einsteigen und mit dem Buch Frühstück bei Tiffany, das ist ja auch sein berühmtestes, wurde ja auch verfilmt mit Audrey Hepburn. Ne?
Ja, natürlich.
Und wir haben hier einen Erzähler, der von seiner Nachbarin Holly Golightly berichtet, die sehr exzentrisch ist, lauter Männergeschichten hat und irgendwie, also im einen Moment die eine Geschichte erzählt über ihr Leben, im anderen die nächste. Und es ist ein extrem faszinierendes, stilsicheres, beeindruckendes Buch einfach.
Aber ist es gut gealtert?
Es ist sehr gut gealtert.
Also, weil so ein männlicher Typ, der über die Nachbarin erzählt, die viele Männergeschichten hat,
genau.
Da kann man auch tief fallen jetzt mit Abstand. Ne,
könnte man, aber das ist, glaube ich, gerade die Kunst von Capote, dass er sehr gut sich in weibliche Figuren eintauchen kann. Und das ist, er selber war ja homosexuell und ich glaube, er hatte einfach nicht so diesen Blick, dass es irgendwie, also die wird jetzt nicht irgendwie als so eine Femme fatale, die die ganze Zeit sich durch die Gegend vögelt, obwohl der Sex durchaus beschrieben wird oder so, aber es geht halt um ihren Charakter und um ihre Figur und wie sie so drauf ist und die steuert halt alles. Also man könnte eher sagen, die Männer sind relative Trottel, die ganze Zeit rein und raus aus ihrer Wohnung laufen, irgendwie zwar zwischendurch auch gewalttätig werden, aber nie in irgendeiner Weise die Oberhand gewinnen über diese Holly Golightly, die einfach wie so ein Wesen da durchläuft quasi durch diesen Roman. Und
das ist eine Erscheinung auf jeden Fall.
Es ist ein wunderbares Buch. Das würde ich dann empfehlen, wenn man mit Capote einsteigen will, nachdem man vielleicht mit Roshani erstmal ihm näher gekommen ist, könnte man dann damit einsteigen. Und Capote hat, wenn man das so sagen kann, ich denke, das wird ihn jetzt nicht mehr so jucken, nachdem er doch schon einige Jahre tot ist. Aber er wurde auf der Leinwand extrem gut porträtiert. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Und beide Dinge drehen sich so eher gegen Ende seines, spielen eher gegen Ende seines Lebens. Ein Buch, für das er nämlich auch sehr berühmt ist, ist der Tatsachenroman Kaltblütig. Da gab es einen sehr grausamen Mord und die zwei Täter wurden gefasst und sollten dann hingerichtet werden. Und er ist dorthin gereist, ich glaube, das war im Süden der USA, und hat diese Täter getroffen und hat mit denen ganz lange Gespräche geführt und hat dann quasi über diesen Mord einen der ersten Tatsachenromane geschrieben, die wirklich ganz nah dran waren. Und,
so ein bisschen True Crime, ne?
True Crime, genau. Eigentlich ist das auch eins der Begründung. Es ist auch wohl, also das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber es soll ein Buch sein, was wirklich sehr packend zu lesen ist und neben Frühstück bei Tiffany eins der großen Capote-Werke. Und Capote, der Film von Bennett Miller mit Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle, der Capote sehr, sehr gut spielt, erzählt uns eben genau davon, wie er diese Recherche betreibt, wie er dieses Buch schreibt und wie das ihn aber auch reinzieht. Und als diese Mörder hingerichtet wurden, war das für Capote eben ganz, ganz schlimm, weil er diese Mörder eben trotz allem, was sie getan hatten, eben wirklich auch kennengelernt hat und vor allem den einen auch wirklich eine Zuneigung zu dem gefasst hat. Und Roshani schreibt in ihrem Buch, dass sie auch so ein bisschen die Vermutung hat, dass Capote auch sich in diesem Mörder so ein Stück weit gesehen hat und weil die Kindheit so ein bisschen ähnlich war und sich gedacht hat, so hätte mein Leben auch enden können und dann wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären, ne? Das war was ihn extrem erschüttert hat. Und dann kam eben dieser große Gesellschaftsskandal, als er nämlich nach Kaltblütig erhörte Gebete nachlegte, über den ich gerade gesprochen hatte. Und da gibt es eine Serie zu, die heißt Feud, Capote vs. The Swans. Und die erzählt eben diese ganze Geschichte von erhörte Gebete nochmal, erzählt, wer diese Damen der High Society eben waren, ist extrem gut besetzt. Und hier ist es Tom Hollander, der Capote auf eine ebenso gelungene Weise spielt wie Philip Seymour Hoffman in Capote. Das heißt, man kann ihm auch über die Leinwand sehr, sehr gut nahe kommen. Und dann würde ich sagen, stoßen wir auf Capotes Geburtstag an. 100 Jahre.
Guter Mann.
Guter Mann und sehr empfehlenswert.
Cheers.
Cheers.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.